eine Plattform, wo man fast alles zu dem Thema Engagement und Ehrenamt finden kann. Das ist die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt. Wir wollen uns heute einmal im Detail anschauen, wie die Stiftung deinen Verein denn voranbringen kann. Und glaub uns, es ist deutlich mehr, als du im ersten Moment erwartest.
Wir wollen ja nicht immer mehr vom Gleichen machen als Stiftung, sondern wir wollen ja auch ganz bewusst uns mal Randbereiche anschauen und hier vielleicht auch den einen Schritt gehen, den andere vielleicht nicht gehen.
Ich sage jetzt nur, Pflichtfolger, also unbedingt dranbleiben. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast, dein Podcast für alles, was deinen Vereinsalltag betrifft. Wie immer sind deine beiden Hosts, Pascal und Martin, auf der Suche nach neuen Ideen und Hilfen, um dir deine Arbeit im Verein leichter zu machen und dich zu einem echten Vereinsstrategen auszubilden.
Ja, doch die Förderung von Vereinen und Engagement ist nicht nur unser Ziel, sondern auch von vielen Institutionen und Personen in ganz Deutschland. Eine noch recht junge Stiftung, der dabei eine große Beachtung geschenkt werden sollte, ist die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. 2020 gegründet ist sie die bundesweite Anlaufstelle zur Förderung ehrenamtlichen Engagements. Dabei verfolgt sie einen breiten Ansatz von Weiterbildung, Beratung, Forschung und Wertschätzung von besonderem Engagement bis zur Förderung von Vereinen bzw. Projekten. Eigentlich ist praktisch alles dabei. Wenn du dich also noch nicht mit der DSEE beschäftigen konntest, dann solltest du auf jeden Fall weiter dranbleiben. Es wird sich für dich bzw. auch für die Menschen in deinem Verein lohnen, auch wenn das hier heute vielleicht nicht die kürzeste Episode bei uns im Podcast wird. Wir werden dir hier sicher das ein oder andere Projekt auch vorstellen können und in den ein oder anderen Bereich reinschauen. Aber bevor wir das alles versuchen so zu erklären, fragen wir lieber jemanden, der es viel, viel besser weiß als wir. Denn wir haben jemanden dabei, der hauptberuflich bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt arbeitet und das seit knapp 4 Jahren, also seit kurz nach der Gründung der Stiftung. Und zwar haben wir heute den Abteilungsleiter für Service- und Kompetenzentwicklung der DSEE dabei, der aber davor auch schon in verschiedenen Funktionen bei anderen gemeinnützigen Institutionen gearbeitet hat. Vielleicht hast du ja noch nie was von der BAKFA gehört und denkst jetzt an Backwaren, aber das ist es nicht ganz. Vielleicht schaffen wir es heute auch nochmal kurz darüber zu sprechen, was sich hinter diesem Kürzel versteckt. Wir freuen uns deswegen besonders, heute so viel Fachkompetenz bei uns zu haben. Herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast an Henning Baden. Hallo Henning.
Hi, danke, dass ich bei euch sein darf.
Ja, und als unser Gast kommst du natürlich nicht um unsere Einstiegsfrage rum, die wir allen unseren Gästen stellen werden. Und da ich ja weiß, dass du passioniert im Ehrenamt unterwegs bist, natürlich eine sehr treffende Frage. Was war denn bisher dein schönster Moment im Ehrenamt?
Mein schönster Moment im Ehrenamt, da habe ich Glück, der wiederholt sich nämlich ständig. Ich bin in der Kirche, im Ehrenamt aktiv, in der evangelischen Kirche hier in Pankow. Und koche Suppe für Menschen, die nach dem Gottesdienst gerne noch ein bisschen zusammensitzen wollen. Und natürlich ist immer das Schönste, wenn nachher Menschen die Rezepte haben wollen. Und ich würde behaupten, dass ich ganz anständig koche, deshalb passiert das ab und zu mal. Und deshalb wiederholt sich dieser wunderbare Moment im Ehrenamt tatsächlich alle paar Wochen, wenn es dann wieder ans Kochen geht.
Okay, das ist natürlich ganz cool. Setzt aber auch so ein bisschen die Latte hoch, ne, dass du jedes Mal ein cooles Suppenrezept irgendwie aus der... Weiß ich gar nicht, wo du es herkriegst, aber auf jeden Fall musst du es dann rauskramen und die Leute damit glücklich machen, ja. Ist gut.
Ja, ich stelle mich jedes Mal gerne diese Herausforderung.
Jetzt haben wir ja gerade schon die BAKFA angesprochen und damit natürlich deinen ehemaligen Arbeitgeber, der damit von dir gemeint ist. Ja, das kommt so ein bisschen aus dem Kontext freiwilligen Agenturen. Wie bist du denn damals eigentlich zur DSEE gekommen?
Also nach der, ich will mal dieses Rätsel um die BAKFA erklären, das heißt Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen. Da habe ich tatsächlich 5 Jahre gearbeitet und mich vor allen Dingen mit Inklusion im Ehrenamt beschäftigt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, also gemeinsam zu überlegen, wie können Freiwilligenagenturen offen werden für das Engagement von Menschen mit Behinderungen. Ein wirklich sehr erfüllender Job und danach durfte ich 2 Jahre bei Deutschland sich am Netz arbeiten, wo wir niedrigschwellige Orte aufgebaut haben, wo das Thema Digitalisierung im Ehrenamt erklärt wurde und vor allen Dingen machbar gemacht wurde. Und dann habe ich gesehen, in Neustrelitz passiert ganz viel Spannendes. Da werden auf einmal entsteht da eine Stiftung. Ich habe gesehen, wer da auch als Vorstände berufen wird und habe gedacht, boah, das sind ja spannende Menschen, die tatsächlich dafür stehen, dass hier etwas anders gemacht werden soll, hier eine Stiftung entstehen wird, die nicht mehr vom Gleichen macht, sondern die für Themen steht, die für eine Neuorientierung auch steht, in der Förderpolitik für neue Themen steht. Und da ich mich ja zu dem Zeitpunkt schon fast 10 Jahre in dem Bereich des bürgerschaftlichen Engagements beruflich aufgehalten habe, habe ich gedacht, na, darf ich doch mal auf jeden Fall dabei sein und habe mich dort beworben.
Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, du warst, glaube ich, der 17. Mitarbeiter. Korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist.
Würde ich gerne korrigieren, ich weiß es selber gar nicht mehr. Irgendwas zwischen, ich glaube eher Richtung 12, würde ich
behaupten. Okay, gut. Dann frage ich mal anders. Es wird alles komplett neu aufgebaut. Ich bin ja jetzt gerade aktuell bei der Euro. Auch wir haben ja so einen Prozess durch, dass wir quasi von der Scratch starten und so ein bisschen auch hier dieses Startup-Feeling dann auch haben. War denn das damals genauso bei euch oder muss man sich das schon anders vorstellen, weil es halt noch eine Stiftung ist und da ja auch, sag ich mal, noch öffentliche Geldgeber im Hintergrund stehen?
Ich glaube, das darfst du dir tatsächlich genauso vorstellen. Es gibt keine Masterpläne zum Aufbau von Stiftungen des öffentlichen Rechts. Wir haben ja selbstverständlich Unterstützung bekommen, auch von den 3 Häusern, also den 3 Ministerien, die unsere Stiftung ja tragen und finanzieren. Aber es gibt dann schon auch die Momente, wo du mit 10 Leuten ohne Möbel im großen Raum bist und anfängst, große Excel-Tabellen zu befüllen, Post aufzumachen, Prozesse zu definieren, zu gucken, welcher Schlüssel passt hier eigentlich in welches Schloss in dem Gebäude, wo kriegen wir eigentlich Laptops her und wie kriegen wir das alles auch noch so hin, dass es rechtskonform natürlich ist. Da hast du natürlich recht, wir bauen im Prinzip eine Struktur auf, die Behördenähnlichkeit hat von der Struktur und sich aber weder von innen noch von außen so anfühlen soll. Also ich will jetzt nicht große Behördenbashing hier betreiben, überhaupt nicht. Aber wir haben von Anfang an gesagt, Engagierte sollen Lust haben, auf uns zuzukommen. Und wir wollen so kommunizieren, dass sie Lust dazu haben und dass sie sofort merken, hey, die sind für uns da und ich kann da auch 5-mal anrufen und kriege noch eine Antwort. Und das alles übereinzubringen am Anfang, das war schon eine ganz schöne Aufgabe, also eine schöne Aufgabe, aber auch eine ganz schöne Aufgabe im Sinne von großer Aufgabe.
Sehr gut. Und wie viele Menschen seid ihr jetzt bei der Stiftung aktuell?
Wir sind zurzeit 77 Kolleginnen und Kollegen, genau, die in unterschiedlichen Stundenmodellen arbeiten. Also Vollzeitäquivalente, wie es so schön heißt, kann ich dir jetzt nicht auf den Punkt genau sagen, aber die Personenanzahl.
Sehr gut, okay. Dann haben wir ja schon mal so ein bisschen was von dir erfahren. Eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln, weil wir natürlich hier als Vereinsstrategen-Podcast vor allem den Sportbereich abdecken. Und die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt ist ja explizit nicht nur für den Sport, sondern für das bürgerschaftliche Engagement, also ein quasi großer, aber doch nur ein Teilbereich davon. Und du hast gesagt, du kommst aus dem kirchlichen Bereich. Und ich kenne es aus dem Sport, da gibt es so Ehrenamtskarrieren. Man fängt klein an und kommt quasi groß raus. Irgendwann gibt es das in dem Kirchlichen auch.
Das gibt es ganz sicher. Ich habe mich mit dem strukturellen Ehrenamt in der Kirche allerdings nicht befasst. Also natürlich kannst du über Kirchenvorstände dann irgendwann auch weiter in größeren Einheiten dort, ich sage mal, eine Engagementkarriere machen. Mir ging es in meinem Ehrenamt immer sehr bewusst darum, hier etwas zu machen, was tatsächlich, ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ganz klassisch helfend ist. Also ich habe nie geplant, im Ehrenamt weiter in irgendeiner Form aufzusteigen. Für mich ist es wichtig, hier tatsächlich Dinge zu machen, sehr handfeste Sachen zu machen. Ich habe das Gefühl, dass ich beruflich in ausreichend Besprechungen unterwegs bin und das brauchte ich dann im Ehrenamt nicht weiter.
Ja, das ist auch richtig und finde ich auch eigentlich ganz cool, dass du dir dann sagst, ich möchte dann eher was umsetzen, also in diesem sozialen Bereich wirklich mit anpacken, als zu sagen, okay, dann bin ich wieder der Denker und Lenker und muss wieder entscheiden, was da alles passiert. Genau. Okay, dann lass uns doch mal versuchen, nochmal den Bogen auf die DSEE zu spannen, weil darum soll es heute auch gehen. Wir haben bei uns im Podcast die DSEE natürlich schon an der einen oder anderen Stelle auch mal erwähnt und auch erklärt, was ihr ungefähr macht. Aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz erklären, was ist der Zweck dahinter und wie seid ihr vielleicht aufgebaut?
Das mache ich sehr gerne. Die DSEE ist tatsächlich in Form eines Gesetzes eingerichtet worden, also ein sogenanntes Errichtungsgesetz, was der Deutsche Bundestag beschlossen hat und das am 26. März 2020 vom Bundespräsidenten unterzeichnet wurde. Die Stiftung, wie bei jeder größeren Entscheidung, geht so einer Gründung natürlich ein langer Diskussionsprozess voraus. Eine politische Richtung wollte stärker eine fördernde Stiftung ins Land setzen. Die andere Richtung, wie gesagt, soll eigentlich doch eher um eine Stiftung gehen, die berät und unterstützt, die für Empowerment-Maßnahmen sorgt, jenseits von finanzieller Förderung. Dann ist die Stiftung ein, wie ich finde, genau richtiger Kompromiss geworden. Sie ist nämlich beides. Sie ist finanziell fördernd und sie ist beratend tätig. Es war sehr klar, dass die Stiftung einen vor allen Dingen fördernden Auftrag in sogenannten ländlichen und strukturschwachen Räumen hat, vor dem Hintergrund, dass in diesen Strukturräumen nicht ausreichend Förderung auch ankommt. Jetzt nochmal einen sehr hochtrabenden Begriff aus der Gründung. Also die Stiftung ist ein Resultat der sogenannten Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse des Bundesinnenministeriums, die also schaut, was müssen wir tun, damit Lebensverhältnisse in unterschiedlichen Räumen in Deutschland ähnlich sind und dass Leute Lust haben, auch in unterschiedlichen Räumen weiterhin zu leben und nicht ausschließlich in Städten zu leben. Da und gesagt, okay, Engagementförderung kann hier ein Bestandteil sein, diese Lebensverhältnisse ein Stück weit anzugleichen. Und dann ist diese Stiftung gegründet worden mit dem Auftrag, auf der einen Seite Förderprogramme zu starten, vor allen Dingen im Bereich der Digitalisierung auch zu unterstützen. Also thematisch haben wir einen Fokus auf die Digitalisierung und auf Unterstützung bei der Organisationsentwicklung. Das ist natürlich jetzt ein sehr breiter Begriff. Was gehört zur Organisationsentwicklung dazu? Was brauche ich dafür Know-how? Also es war von Anfang an auch klar, wir werden bildend tätig sein. Das machen wir hauptsächlich über Online-Bildungsformate. Und wir werden beratend tätig sein. Also bei uns gibt es eine niedrigschwellige Rechtsberatung, eine Beratung zu Versicherungsthemen und eine Beratung zu Fördermitteln und Fundraising, die sich jenseits von unserer eigenen Förderung bewegt. Also setzt eine Expertin, einen Experte digital mit dir hin und berät dich dabei, was du dir im Förderkosmos vielleicht auch noch anschauen kannst.
Sehr schön. Da hast du jetzt ein wunderschönes Wort gesagt, und zwar Rechtsberatung. All das, was wir hier nicht machen dürfen, weil wir natürlich keine Rechtsanwälte sind, wir geben immer so ein bisschen unser Praxiswissen weiter und verweisen auf das, was wir wissen. Aber Henning, bei dir wird das Telefon ab morgen nicht mehr stillstehen. Weil alle unsere ZuhörerInnen jetzt versuchen, die Rechtsberatung bei der DSE in Anspruch zu nehmen.
Ja, da brauchen wir ein zweites Telefon. Das erste steht nämlich jetzt schon nicht mehr still. Also es ist ein Angebot, was tatsächlich sehr gerne wahrgenommen wird, aber was auch ein extrem wichtiges Angebot ist. Wir müssen ja schauen, wir haben auch einen Auftrag, Engagement wirklich ganz praktisch zu unterstützen. Und wir wollen natürlich auch, dass Menschen sich in der Lage fühlen, zum Beispiel Vorstandstätigkeiten mit zu übernehmen. Und da sind häufig Ängste mit verbunden, dass eine riesengroße bürokratische Last auf einen Napp regnet, dass man quasi immer mit einem halben Bein im Gefängnis steht, weil Leute diese Haftungsrisiken nicht einschätzen können und so weiter und so fort. Wir haben das Thema Vereinssatzungen. Ne? Wie können wir die auch mal modernisieren? Wie können wir digitale Mitgliederversammlungen verankern? Und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, wo wir sehr gerne Beratung dazu anbieten. Und die ist auch notwendig. Also ich nenne es immer niedrigschwellige Rechtsberatung. Wir haben natürlich auch Anrufe, wo Leute sagen, bei uns hat der Schatzmeister in die Kasse gegriffen. Liebe DSE, helft doch mal, den zu verklagen. Das machen wir in der Tat nicht.
Okay, aber wenn ich Fragen habe, kann ich zu euch kommen. Und ihr habt Rechtsanwälte, die dann eine Auskunft geben können.
Richtig.
Daraus schließe ich dann aber schon, dass die Beratung relativ weit geht. Also das war jetzt gesagt, verklagen tun wir keinen, ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, glaube ich. Aber aus meinem Gefühl heraus würde ich ja schon sagen, dass sich doch viele schwer mit gewissen Aussagen tun, so im Großen und Ganzen. Also sei es das Thema Satzung, was ist jetzt erlaubt, was ist nicht. Sei es das Beratung zum Beispiel beim Thema Steuern und Finanzen. Das ist ja auch immer, wir sind kritisch, ist jetzt diese Ausgabe wirtschaftlicher Geschäftsbereich oder doch im Ideellen oder irgendwo woanders dazwischen. Und das sind ja so Themen, da tun sich Vereine sehr, sehr schwer. Das heißt, also ihr geht schon so tief rein und guckt euch das dann im Detail an und gebt dann auch eine bindende Aussage ab.
Ja.
Relativ bindende Aussage quasi mit eurer Rechtsauffassung, so dass man theoretisch auch zum Finanzamt später gehen kann und sagen kann, hier, ich habe mit der DSEE gesprochen, die haben Experten da sitzen und die haben gesagt, das ist so und so und dann muss sich das Finanzamt dann darum kümmern und sich damit beschäftigen und man kann schon relativ stark darauf vertrauen.
Kann relativ stark darauf vertrauen. Wir machen das in unterschiedlichen Settings, also bei einigen Organisationen ist natürlich wichtig, dass wir mehrere Vorstandsmitglieder zum Beispiel mit dabei haben, wenn es auch bei der Neufassung von Satzungen geht. Da findet ganz viel auch als Online-Konferenz statt und sonst gibt es eben auch kürzere Einschätzungen von uns dann auf Schrift.
Arbeitet ihr dann auch mit so einer Art Template? Also habt ihr, ich nenne es mal Mustersatzung zum Beispiel, oder für alle möglichen Fälle so Musterformulare und passt die dann entsprechend auf die einzelnen Vereine an? Oder wie läuft das? Also kann man das vielleicht auch downloaden? Gibt es da irgendwie so einen, ich sag mal, Pool, wo schon mal gewisse Dokumente gibt, die man da ganz gut rausziehen kann, die relativ tief in Themen reingehen? Oder kriegt man das nur, wenn man dann exklusiv sich bei euch auch telefonisch meldet an dem einen Telefon?
Wir sind tatsächlich gerade dabei, den Bereich auszubauen und diskutieren auch Dinge wie Mustersatzungen, wie hilfreich die dann wirklich sind. Das ist noch nicht abgeschlossen, der Prozess. Es gibt ganz viele Mustersatzungen. Es gibt auch relativ schlanke Satzungen online. Eine neigen ja dazu, auch manchmal so viel in Satzungen zu regeln, dass sie sich selber ein Bein stellen an der einen oder anderen Stelle. Deshalb schauen wir hier, dass wir das auch möglichst schlank machen. Auch gerade von Organisationen, die sich jetzt neu gründen wollen, ist das natürlich ein spannendes Angebot.
Und ist es denn schon, dass der Service jetzt rege genutzt wird und ihr schon merkt, dass ihr ausbauen müsst? Oder sagt ihr dann irgendwann, naja, wir sind ja auch finanziell endlich, also auch wir haben ja ein vorgegebenes Budget und irgendwann wird das in der Personalstruktur auch bei uns eng? Oder wie seht ihr das, den Bereich dann in der Weiterentwicklung?
Ja, das ist eine völlig berechtigte Frage. Wir sehen es natürlich bei allen Angeboten, dass die DSE bekannter wird. Das ist ja auch unser Ziel. Wir haben, seit wir gegründet worden, über 10.000 Organisationen finanziell unterstützt, von kleinsten Beträgen, ich glaube, die kleinste Förderung dürfte um die 200 Euro gewesen sein, bis hin dann zu komplexen Projektförderungen, wo wir dann auch im Bereich von 250.000 Euro unterwegs sind, also ganz breit. Und natürlich wird eine Organisation, die viel fördert, die vor allen Dingen auch in ländlichen Räumen fördert, relativ schnell bekannt über so eine Form von Förderung. Kleine Vereine freuen sich wahnsinnig darüber, und 2.500 Euro, wie wir sie häufig in der Mikroförderung ausschütten, das ist für kleine Organisationen richtig viel Geld, mit dem man richtig viele tolle Sachen machen kann. Und ganz häufig ist es so, dass wir über die Förderung bekannt werden und die Organisation: Was macht ihr eigentlich noch? Ihr macht noch Beratung, ach, ihr macht Seminare, das ist ja toll. Also wird das so Ketten entstehen, ne? Also so Unterstützungsketten auch entstehen. Und die Frage muss man sich natürlich stellen, wo endet sowas? Im Moment sind wir natürlich noch so, dass wir die Fragen, wir können das bewerkstelligen, wir machen das auch sehr gern, wir arbeiten hier mit Honorarkräften zusammen, um hier ein bisschen flexibler zu sein an der einen oder anderen Stelle. Aber die Frage stellt sich, und im Moment sagen wir natürlich, wir wollen ja auch zeigen, dass es uns braucht und dass es uns vielleicht auch größer braucht. Das ist ja nicht verboten, sowas auch aufzuzeigen, dass hier vielleicht die Politik eine richtig gute Idee hat, diese Stiftung zu gründen. Und der Bedarf der Vereinsmannschaft riesengroß ist.
Jetzt gibt es noch eine Hilfe, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Also Finanz-, Rechtsberatung haben wir schon gemacht. Wie sieht es denn mit IT aus? Also wir sprechen ja immer ganz viel davon, Digitalisierung der Vereine. Wir wissen aufgrund der Zusammensetzung der Vereine, dass natürlich vor allem auch viele Leute engagiert sind, die, sage ich mal, eher schon im Rentenalter sind, einfach weil sie natürlich mehr Zeitkapazitäten haben und da natürlich auch, ich sag mal, mehr vertraut sind mit dem Begriff Ehrenamt und wirklich Amt übernehmen, Vorstand, solche Sachen. Und gerade Digitalisierung ist ja ein Thema, das muss ja gepusht werden, schon aus dem Vorstand heraus, weil das halt die gesamte Organisation immer umfasst. Und jetzt habe ich gelesen bei euch auf der Webseite, ihr bietet auch IT-Hilfe an. Wie muss ich mir das vorstellen? Also implementiert ihr ganze Prozesse? Habt ihr einen Toolkasten, den man über den Verein ausbreiten kann? Oder reden wir darüber, ey, der Drucker, ich finde ihn nicht. Wo kann ich denn jetzt hier das ausdrucken, was ich hier möchte? Der Mitgliedsantrag zum Beispiel.
Bevor ich deine Frage beantworte, will ich mit einem Vorurteil kurz aufräumen. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr hohe Engagementzahlen unter jungen Menschen. Wo es ein ganz kleines bisschen wegbricht, ist der Mittelbau. Und dann wird es im Rentenalter wieder sehr stark. Zu deiner Frage zur IT-Hilfe. Das ist tatsächlich eine Überlegung, die aus unserem ersten Förderprogramm entstanden ist. Wir sind ja Mitte 2020 gegründet worden und haben dort in Windeseile ein Förderprogramm aufgelegt, was vor allen Dingen auch darauf reagiert hat, dass Vereine sich in der Corona-Pandemie festgestellt haben, dass sie technisch gar nicht so weit sind und ihr Vereinsleben im Grunde genommen ruht, weil die technischen Mittel und die Erfahrungen überhaupt nicht da sind. Das heißt, wir haben in diesem ersten halben Jahr der Stiftung sehr, sehr viel Hardware gefördert, damit Vereine überhaupt starten konnten, ein Angebot entwickeln konnten während der Pandemie, digitales Angebot. Und dann haben wir gesagt, so, okay, jetzt machen wir das und dann lassen wir die alleine mit ihrer neuen Technik. Das ist doch irgendwie auch keine gute Idee. Was können wir da eigentlich noch tun? Und neben den Online-Seminaren, die wir gemacht haben, die sich auch mit Digitalisierungsthemen beschäftigen, haben wir gestartet mit einem Partner zusammen diese IT-Support-Hotline, die tatsächlich erstmal so funktioniert wie in großen Firmen, wenn du einen IT-Support einfach hast, der sich bei dir draufschalten kann, der dir Tipps geben kann. Und genauso funktioniert es auch. Dein Beispiel ist gar nicht schlecht mit dem Ausdruck. Der Drucker verbindet sich nicht mit dem WLAN. Unsere erste Frage war, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, wie benenne ich ein PDF-Dokument um? So, und da können wir jetzt als Profis natürlich alle drüber schmunzeln, aber es zeigt halt auch die Bandbreite der Organisation, mit denen wir zu tun haben. Und für manche ist das ein Problem und dann sollen sie sich mit dem Problem sehr gerne an uns wenden. Und wir finden hier eine Antwort darauf. Ne? Also wir wollen diese Hotline von einer reinen, ich sag mal, Schnellhilfe-Hotline durchaus auch weiterentwickeln, zu überlegen, wie können IT-Lösungen aussehen für Organisationen, wie können auch Open-Source-Lösungen aussehen. Das ist ja was, wofür die Stiftung auch steht, dass wir das Thema freie und Open-Source-Software weiter ins Land tragen wollen. Das heißt, hier lohnt sich mal ein regelmäßiger Blick auf die Seite, weil wir das in diesem Jahr noch weiterentwickeln werden.
Das klingt auf jeden Fall schon mal gut, aber ich kriege gerade das Bild nicht aus dem Kopf hier von The Office. Ne? Have you tried turning it off and on again? Das geht gerade nicht aus meinem Kopf. Das ist wunderbar. Also so stelle ich mir gerade die Hotline vor, wenn dann solche Fragen kommen. Für mich ist das halt total selbstverständlich, aber das zeigt ja auch, wie du schon sagst, wie vielschichtig da eigentlich das ist, mit wem du in Kontakt bist. Und eine kleine Anekdote am Rande noch. Auch ich habe versucht, damals für meinen Verein eine Förderung zu bekommen für Hardware, aber ihr wart sowas von schnell leer gesaugt. Ich glaube, damals war Windhundprinzip, also ihr habt nach Poststempel quasi entschieden und wir haben dann irgendwann gekriegt von wegen, ja, wir lesen eure Anträge gar nicht mehr, wir sind eh schon pleite. So, das war so ein bisschen übersetzt in leichte Sprache, ja.
Ja, ich würde gerne abstreiten, dass das nicht so war, aber bestimmt weitestgehend, wie du es beschrieben hast. Lass es mich aber noch einmal in den Kontext setzen. Also, wir sind, wie gesagt, Mitte 2020 gestartet, haben dann innerhalb von 6 Wochen ein Förderprogramm entwickelt, weil uns ja das komplette Jahresbudget zur Verfügung stand für diese Zeit. Also quasi leere Räume, 10 Mitarbeitende und ein Jahresbudget. So, jetzt konnten wir uns aussuchen, welchen Shitstorm wir gerne haben wollen. Der eine war, Stiftung, die fürs Engagement antritt, meldet sich nicht, Engagierte kriegen keine Antwort. Und die zweite wäre gewesen, Stiftung, die fürs Engagement steht, gibt 20 Millionen an den Bundeshaushalt zurück. Wir haben uns für den ersten entschieden. Es gab ja auch noch keine Erfahrungswerte darüber, wie schnell man so eine Stiftung bekannt machen kann. Und wir haben, und das ist natürlich auf der einen Seite ein Erfolg, innerhalb von 6 Wochen 13.500 Förderanträge bekommen, mit einem Volumen von rund 250 Millionen Euro, wenn wir alles hätten fördern wollen. Zur Verfügung hatten wir 20 Millionen. Und wie gesagt, damals waren wir zu 10, 11, 12, kann ich nicht mehr auf den Punkt genau sagen. Und es war schlechterdings überhaupt nicht möglich, diese 12.500 oder 13.000 Anträge nebeneinander zu legen und zu sagen, so, Antrag 7.516, der ist aber noch einen halben Punkt besser als 9.857, sondern wir haben uns dann tatsächlich entschieden zu sagen, wir prüfen ab Eingang der Post. Also es ist nicht, du hast eben gesagt, geprüft wurde der Poststempel. Das ist ein Teil der Prüfung gewesen. Wenn in dem Antrag natürlich Sachen drin standen, die nicht förderfähig sind, haben wir selbstverständlich nicht gefördert. Aber erstmal war das die Logik, zu sagen, wie können wir überhaupt in der noch zur Verfügung stehenden Zeit so viele Anträge mitnehmen, wie irgend möglich sind. Wohl wissend, dass bei Bundesmitteln die Gelder bis zum 15.12. abgerufen sein müssen. Das heißt, es waren ungefähr 2,5 Monate Umsetzungszeit noch. Also das war ein Ritt, der hat uns viel Prügel gebracht. Wir sind mit den Organisationen nochmal ins Gespräch gegangen. Wir haben auch im Jahr darauf dann nochmal informiert, haben angeschrieben, dass wir das Förderprogramm immer verändert haben. Ich glaube, wir haben Vertrauen auch wieder gewonnen. Aber diese Stiftung ist einfach eingeschlagen in dem Moment, weil sie zur richtigen Zeit kam. Mit dem Förderprogramm zur richtigen Zeit kam, zu sagen, wir unterstützen erstmal Vereine dabei, sich digital neu aufzustellen. Das war absolut notwendig zum Anfang der Corona-Pandemie.
Ich stelle mir gerade den armen Postboten noch vor, der dann irgendwie, oder zieht eine neue Stiftung in die Nachbarschaft und vorher waren ja gar keine Briefe und dann kommen so innerhalb von 6 Wochen 13.000 Sendungen an. Und das muss so lastwagenweise Das rausschoffeln quasi.
Ja, genau so war es. Genau so war es. Wir haben uns aller Orten viele Freunde gemacht in den ersten Monaten.
Ja, Investitionsprogramm für Neustrelitz, würde ich sagen, an der Stelle, auch bei der Deutschen Post. Aber ich kann das ja nicht nur bestätigen. Also auch du hast ja, wir haben vorhin kurz über das Wort Startup gesprochen. Auch das ist ein Learning, auch für eine Stiftung, die wie ein Startup operiert und damit nie gerechnet hat. Und ich kann jetzt von der Euro bestätigen, wir haben ja diesen Klimafonds aufgesetzt. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind auch überrannt worden. Damit hatten wir nie gerechnet. Also das muss man sagen, nicht in der, also wir sind natürlich davon ausgegangen, dass wir das Geld ausschütten kommen und das auch komplett schaffen werden, aber dass bereits nach wenigen Tagen klar war, dass wir das Geld ausschütten können, damit hatten wir nicht gerechnet. Und das ist eines der Learnings. Ich würde vielleicht nochmal eine abschließende Frage zur Digitalisierung, bevor wir uns gleich noch auf andere Bereiche stürzen, noch eine Sache nachfragen wollen. Ihr habt jetzt gesagt, dass ihr an Freeware auch ein gewisses Portfolio zusammenstellen wollt. Vielleicht da anschließend, wie weit geht das denn? Also gibt es dann zukünftig bei der DSEE zum Beispiel Mitgliederverwaltungssysteme oder solche Sachen? Oder wie ist das zum Beispiel, wenn ich dann ein System habe und ich kann mit dem System nicht umgehen? Kann ich dann euch anrufen, kann sagen, könnt ihr uns mir bitte das System erklären oder wo liegen denn da die Grenzen?
Die Grenzen liegen darin, dass wir uns natürlich als öffentliche Stiftung hier marktneutral verhalten müssen und das auch wollen. Wir beraten Personen dabei, dass sie ihren Weg finden. Wir können sicherlich auch auf verschiedene Publikationen verweisen. Wir sind hier auch fördern zum Beispiel tätig gewesen beim Dachverband der Kulturfördervereine, die einen Open-Source-Baukasten zusammengestellt hat, den man dort sehr leicht auf der Homepage findet. Der wurde beispielsweise auch vom Land Rheinland-Pfalz übernommen. Auch dort ist der zu finden. Wir gehen eher solche Wege, dass wir Leute dazu bringen, ihre Fragen richtig zu formulieren, was sie benötigen, was sie für ein Budget haben und dann quasi eine Qualifikation haben, selber auf eine Recherche zu gehen, anstatt jetzt einzelne Produkte in den Mittelpunkt zu stellen.
Okay, das klingt doch schon mal ganz gut. Ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Krux, weil genauso verhalten sich ja alle Akteure im Sport. Es gibt selten klare Empfehlungen und dieses Hilfe zur Selbsthilfe ist ein schöner Ansatz, stößt aber auch manchmal an Grenzen. Aber das können wir drei hier heute auch nicht klären.
Ich glaube, wir sind aber schon in der Verpflichtung, Angebote zu finden, die Leute auf eine andere Form informieren. Also wir werden zum Beispiel im Herbst eine große Online-Konferenz dazu machen, wo wir verschiedene Open-Source-Anbieter einladen, mit Engagierten ins Gespräch zu kommen. Solche Formate können wir machen und ich glaube, das ist gut, dass wir sie machen können. Und ich denke auch, dass sie mehr helfen als eine Liste von Anbietern, die ja alle ihre Spezifik auch wieder mitbringen. Das ist mir dann teilweise auch ein bisschen zu pauschal in der Empfehlung. Diese Listen nach Werkzeugkästen und so weiter, das kann ich alles nachvollziehen. Es enthebt aber trotzdem nicht, sich mit den eigenen Strukturen abzugleichen. Das ist dann häufig so es löst dann alles. Das ist so ein bisschen Deus Ex Machina. Hier ist die Liste und jetzt macht mal. Und da habe ich aber keinen Organisationsentwicklungseffekt davon. Deshalb glaube ich schon, dass der Weg Hilfe zur Selbsthilfe der richtige ist, dass wir uns einfach nur eine größere Formatvielfalt hier vorstellen müssen und sie anbieten müssen.
Ja, genau. Und das haben wir ja gerade schon gehört. Das macht ihr. Ihr macht eine Rechtsberatung, Finanzberatung, IT-Beratung. Ihr macht eine allgemeine, wahrscheinlich prozessbezogene Organisationsentwicklungsberatung. Auch da haben wir ja gesagt, es gibt ein paar Grenzen, also ihr verklagt niemanden, das ist aber auch vollkommen okay, wobei vielleicht springt noch eine Provision rauf, die ins Stiftungsvermögen dann geht, wäre auch eine Möglichkeit, also da, falls ihr Businessmodelle braucht, ne, sprechen wir nochmal weiter. Genau, wo wir gerade schon beim Thema Fördergeld waren, da waren wir schon so halb drin irgendwie mit dem, ihr wart so schnell quasi leer gesaugt, beziehungsweise habt alles rausgeballert, die 20 Millionen. Ist das euer Jahresbudget von Jahr zu Jahr oder gibt es da Schwankungen? Weil eine Stiftung hat ja irgendwie, also ihr habt ja politische Player, die euch ein bisschen Geld gegeben haben, aber das müsst ihr jetzt ja selber verwalten. Oder wie läuft es bei der Stiftung?
Wir sind eine Stiftung, die Zuweisungen aus dem Bundeshaushalt bekommt. Wir bauen also kein Stiftungsvermögen auf, sondern wir bekommen zu gleichen Teilen unsere Mittel von drei Bundesministerien. Und diese Mittel sind im Jahreshaushalt festgelegt und die sind im Moment sind es 10 Millionen Euro.
Okay, das heißt aber auch, dass ihr eine Projektmittelförderung habt, die an diese Bundesmittel geknüpft ist. Du hast gerade den 15.12. schon gesagt. Wenn ich also bei euch, und wir kommen gleich auf das eine oder andere Förderprogramm sicherlich nochmal zu sprechen, bei euch eine Förderung beantrage, dann geht das wahrscheinlich nicht immer und ich muss das Geld auch ausgeben und euch einen Nachweis geben bis zum Ende des Kalenderjahres.
Das ist richtig. Das klingt immer erstmal sehr hart. Wir müssen allerdings sagen, wir agieren hier mit Steuermitteln. Und da wir alle auch Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind, glaube ich schon auch, dass wir in der Verantwortung stehen, diese Mittel nachzuweisen, die Verwendung dieser Mittel nachzuweisen. Und das ist etwas, was wir tun. Wir versuchen selbstverständlich den Menschen, die bei uns Anträge stellen, dabei so gut wir können, mit Rat und Tat auf die Seite zu stehen, indem wir Begrifflichkeiten übersetzen. Wir bieten regelmäßig an Webinare zum Thema Mittelverwendung, Verwendungsnachweise, versuchen, die Prozesse so schlank wie möglich zu halten, indem wir erstmal sogenannte beleglose Verfahren haben. Das heißt, du musst jetzt keinen Aktenordner mit Belegen nach Neustrelitz schicken, sondern eine Liste, die online angelegt wird in unserem digitalen Förderportal. Ihr habt es erst gesagt, Learnings aus dem ersten Jahr. Das war kein besonders überraschendes Learning, aber schon ein großes zu sagen, wir wollen nie wieder einen papierbezogenen Förderprozess haben, weshalb wir dann im ersten vollen Jahr der Stiftung sofort ein digitales Portal aufgebaut haben, was einfach im ersten Jahr überhaupt nicht möglich gewesen wäre in diesem halben Jahr. So, das heißt, unser Förderprozess ist ein komplett digitalisierter. Du kannst deine Anträge online verwalten, du kannst sie erstmal online stellen, du kriegst die Bewilligung online, du kriegst das gesamte ganze Nachweiswesen, die Mittelabrufe finden online statt. Das ist schon verhältnismäßig niedrigschwellig, was nicht heißt, dass es komplett niedrigschwellig ist. So, ist Förderung ist voraussetzungsreich, die ist an Bedingungen gebunden und wir bieten unsere Telefonhotline an, die sehr umfassend besetzt ist und in der Woche häufig bis zu 1000 Engagierte bedient, in ganz klassischen Fragestellungen. Also das sind ganz, ganz viele Fragestellungen zum Portal. Wo muss ich was klicken? Wo muss ich was eintragen? Die Leute wollen nichts falsch machen. Das ist etwas, wo wir sie auch bei begleiten wollen, gerade wenn wir sagen, wir wollen Menschen erreichen, die keine Förderprofis sind. Also wir wollen ja kleine Organisationen auch erreichen. Gerade mit unserem Mikroförderprogramm sind wir häufig mit Organisationen im Geschäft, die noch nie einen Förderantrag gestellt haben, die aufgeregt sind, die uns anrufen und sagen, jetzt ist der Laptop 10 Euro teurer, ich habe in den Antrag aber das reingeschrieben, was muss ich denn jetzt machen? Das ist der weitaus größte Teil. Und nach diesem Teil, diesen Menschen, die das mit höchstem Anstand betreiben und nichts falsch machen wollen und das sehr zu schätzen wissen, dass es Organisationen gibt, die sie in ihrem Tun unterstützen, an denen müssen wir meines Erachtens Förderpolitik und müssen wir ausrichten und nicht an den zwei, drei, die da versuchen, Schindluder zu tragen.
Da machen die aber ja schon mal ganz viel richtig, indem sie bei euch anrufen. Also ich arbeite ja auch im Bewilligung von Förderanträgen und ich kriege manchmal Dinge vorgelegt, wo ich mir denke, ja, was schreibt denn ihr da Schönes rein? Hätten wir vorher drüber gesprochen, hättet ihr euch die Mühe sparen können? Da hätten wir ein, zwei Dinge ändern müssen, dann hätte es vielleicht besser ins Programm gepasst. Von daher ist es doch schön, dass wir da anrufen. Das ist nämlich so ein Tipp, den ich den HörerInnen hier auch gleich mitgebe. Wenn ihr viel Geld von irgendwo haben wollt oder vermeintlich auch wenig, dann ruft da vorher mal an, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr da reinschreiben sollt.
Ja, würde ich gerne noch um den Tipp ergänzen. Auch Blick in die Förderrichtlinie. Schadet nicht. Wir kriegen regelmäßig auch Anträge, wo das Wort Ehrenamt nie auftaucht. Und bei einer Stiftung, die im Wesentlichen Ehrenamt fördert, haben wir da schon dann auch Schwierigkeiten, hier tätig zu werden. In dem Fall auch zu Recht. Aber auch sich so eine Förderrichtlinie mal anzuschauen und Nachfragen dazu zu stellen, das ist was Gutes. Und warum das nicht passiert, ist, dass Leute immer glauben, dass Förderer und Geförderter immer in so einer asynchronen Machtbeziehung stehen. Und das ist was wir versuchen, durch eine Niedrigschwelligkeit der Zugangswege, durch klare Formulierungen, durch viel Erklären, durch viel Webinare viel geringer zu machen, dass wir im Grunde genommen sagen, also unsere Haltung ist, wenn ihr keine coolen Projektanträge stellt, dann brauchst du unsere Stiftung halt auch nicht. So, weil wenn in der Fläche nichts umgesetzt wird, dann gucken alle auf die Stiftung und sagen, ja, was ist mit dem Geld passiert? Was passiert damit? Ist da mehr Engagement entstanden? Ist Engagement digitaler geworden? Ist es nicht? Also ich sehe die Leute, die Anträge stellen, eher als Kolleginnen und Kollegen.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt gehabt, Thema ist eigentlich bei euch Engagement und Ehrenamt, auch was die Förderung angeht. Trotzdem, wenn wir uns jetzt mal die Projekte der Vergangenheit anschauen, die jetzt natürlich noch nicht so zahlreich sind, weil ihr ja noch nicht so lange ich sag mal, liebevoll am Markt seid, dann sieht man schon, da gibt es ja Unterschiede. Also wir hatten zum Beispiel das 100x Digital, das war ja das, was du, glaube ich, am Anfang auch angesprochen hattest. Dann hatten wir den Bildungsturbo, Programm, engagiertes Land und so weiter. Jetzt hast du schon gerade vom Mikroförderprogramm gesprochen. Da würde mich mal interessieren, es ist ja schon sehr unterschiedlich, welche Zielgruppe da genau angesprochen wird. Also klar, wir sprechen über diesen Oberbegriff, aber es selektiert ja vor. So, wenn ich jetzt mir so Gedanken mache als neutrale Person, würde ich natürlich fragen, okay, wer entscheidet denn eigentlich darüber, wie gefördert und was gefördert wird? Also wir hatten schon gehört, Land ist so ein Thema, aber Irgendjemand muss ja die Spendalentscheidung treffen und sagen, das Programm ist jetzt das, was wir umsetzen wollen.
Das ist so. Wir haben ganz bewusst eine große Bandbreite der Förderung, weil ich euch jetzt nichts Neues erzähle, wenn ich sage, Engagement hat halt auch eine riesen Bandbreite, ist halt wahnsinnig bunt, von kleinsten Organisationen bis hin zu komplexesten Akteuren, wo Engagement eine Rolle spielt. Deshalb braucht es auch eine Ausdifferenzierung in den Förderprogrammen. Also um ein Programm umsetzen zu können, wie Transform-D beispielsweise, was ein Förderprogramm ist, was wir letztes Jahr erstmalig angeboten haben und dieses Jahr wieder anbieten, wo es darum geht, Organisationen, die mit Ehrenamtlichen arbeiten, in Transformationsprozessen zu begleiten, also im gesellschaftlichen Wandel zu begleiten, in der Digitalisierung zu begleiten, bei Themen des Klimawandels zu begleiten. Das setzt kein Verein mit 7 Mitgliedern und ohne Hauptamtstruktur um. Das ist klar, das ist zu komplex, das hat zu viele Ansprüche, da wird man Arbeitgeber und so weiter und so fort. Und dann haben wir Programme, die sich wirklich an kleine Organisationen wenden, wie zum Beispiel das Mikroförderprogramm oder unser neues Programm Initiativ, was zum Sommer rauskommen wird, wo wir auch Engagement fördern von nicht rechtsfähigen Organisationen. Also sozusagen Initiativen, die beispielsweise sich noch keine Rechtsform gegeben haben, die ganz häufig durchs Förderraster fallen. Und deine Frage, der ich natürlich nicht ausweichen will, wer trifft die Entscheidung? Wir haben Prüfteams, die anhand der Förderkriterien, die wir veröffentlichen, jeden Antrag prüfen in der Erst- und Zweitprüfung, also einmal auf formale Kriterien und Kosten- und Finanzierungsplan und dann inhaltlich, wie weit die Förderrichtlinie berücksichtigt wird und was wir vermuten, wie stark diese Umsetzung im Sinne der Förderrichtlinie stattfinden kann. Und daraus entsteht, sage ich mal, eine Liste von förderfähigen Organisationen, die dann final unser Vorstand nach den vorgegebenen Kriterien entscheidet.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt ein Verein bin und sehe zum Beispiel, oh, ihr habt ein cooles Förderprogramm gehabt, was abgelaufen ist, dann gibt es ja keine Garantie, dass das nächstes Jahr wieder entsteht und dass ich quasi im Pool wäre, mich dann nochmal darauf zu bewerben, weil es gegebenenfalls sein kann, dass ich außerhalb der Richtlinien falle und das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen schade. Also ich kann ja, sag mal, ich habe ein cooles Projekt, ich will es umsetzen und dann falle ich quasi vielleicht für 4, 5 Jahre aus dem Topf raus, weil ich keinen nicht umsetzen kann und dann komme ich nicht weiter voran. Und ich kann ja eigentlich auch nicht so richtig planen, weil ich nicht so richtig weiß, was denn jetzt eigentlich bei euch so kommt als nächstes. Das heißt also, ich kann jetzt auch weniger antizipieren und langfristig irgendwas schon gut aufbauen, sondern muss ja dann relativ schnell handeln an der Stelle. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, das hast du nicht richtig verstanden. Dann, schön, dass ich das so klar sagen muss. Lass es mich einmal versuchen, nochmal herzuleiten. Wir arbeiten daran, tatsächlich immer wiederkehrende Fördermarken zu schaffen. Du hattest 100 Mal digital selber angesprochen. Das ist ein Programm, was Organisationen dabei unterstützt, ihren Weg der Digitalisierung zu finden. Die bewerben sich quasi mit einer Herausforderung bei uns, was auch das Programm besonders macht. Sie bekommen neben der finanziellen Förderung Coaching, Vernetzungsangebote, Veranstaltungsangebote von uns. Das bieten wir jetzt im 5. Jahr an. Also seit Beginn der Stiftung gibt es das Programm. Beim Mikroförderprogramm ist es ganz genauso. Auch dieses Programm bieten wir jedes Jahr wieder an. Wir müssen zwar, hat mit der Verfasstheit der Stiftung zu tun, dass wir Jahreshaushalte haben und theoretisch Haushalte sich auch verändern können. Im Moment gibt es dafür keine Anzeichen. Aber wir können immer nur in dem Haushaltsjahr planen. Und deshalb versuchen wir, diese Fördermarken zu entwickeln, die wir dann jedes Jahr ins Jahresprogramm wieder aufnehmen. Transform-D ist das nächste Beispiel. Letztes Jahr erstmalig angeboten, dieses Jahr wieder angeboten, fürs nächste Jahr wieder geplant, sodass wir hier eine gewisse Verlässlichkeit drin haben. Am Anfang der Stiftung, du hattest es angesprochen, Thema Bildungsturbo, das haben wir tatsächlich nur 2 Jahre angeboten, um dann geschaut, bringt es den Effekt, den wir haben wollen? Und ich glaube, am Anfang ist so eine gewisse Experimentierphase uns auch zugestanden. Ich teile deine Sicht, dass wir, da wir nicht langfristig über mehrere Jahre fördern können, aufgrund der Bundeshaushaltsordnung, wir in der Verantwortung stehen, dann zumindest wiederkehrende Marken zu schaffen, sodass ein Planungshorizont eben da ist. Ne?
Wie kommen denn unsere ZuhörerInnen jetzt am besten an Informationen oder bleiben laufend auf dem Laufenden?
Habe ich einen absoluten Insider-Tipp. Bitte abonniert unseren Newsletter. In diesem Newsletter, ich weiß, Newsletter neigen auch dazu, zu oft versendet zu werden. Da kann ich garantieren, dass das bei uns nicht der Fall ist. Kommt im Schnitt alle 4 bis 6 Wochen raus. Und darüber informieren wir tatsächlich immer als erst zum Start von neuen Förderprogrammen und zwar auch so rechtzeitig, dass da nicht drin steht: Hallo, morgen fängt übrigens die Beantragungsfrist für Programm XY an, sondern das hat einen Vorlauf von mehreren Wochen und wir bieten auch immer, bevor unser Förderportal quasi geöffnet wird, in dem du Anträge stellen kannst, bieten wir auch in der Regel 1 bis 2 Veranstaltungen schon vor Eröffnung des Förderportals an, sodass ich mich schon mal orientieren kann, dass ich mir schon mal Gedanken machen kann in meiner Organisation, in welche Richtung kann es gehen, ist das was für uns? Und während des gesamten Antragszeitraums bieten wir hier weitere digitale Veranstaltungen an, indem ich live eben auch den Programmverantwortlichen bei uns Fragen stellen kann.
Sehr gut, das ist also schon mal ein ganz klarer Tipp, den wir hier mitnehmen können. Newsletter abonnieren lohnt sich immer. Ich möchte noch im zweiten Schritt gerne auf das Mikroförderprogramm zu sprechen kommen, weil das scheint ja zu laufen. Mikroförderprogramm ist aber jetzt ein Begriff, unter dem kann ich mir erstmal nichts vorstellen oder alles vorstellen. Was sind die Rahmenbedingungen und was kann ich mir davon quasi, was kann ich fördern lassen?
Erstmal möchte ich selber meine Schwierigkeiten mit diesem Begriff Mikroförderung nicht verschweigen. Wir haben mal den Slogan Mikroförderung, maximale Ideen mitgehabt, weil ich finde, 2.500 Euro ist verdammt viel Geld. So, und wenn ich 2.500 Euro als Organisation bekomme, um vielleicht mein nächstes Anerkennungsfest mit auszurichten, wenn ich hier vielleicht auch 2, 3 Modernisierungen im Vereinsheim vornehmen kann, auf der Homepage vornehmen kann, wenn ich neue Flyer produzieren lassen kann, dann kann mit diesem Geld richtig, richtig viel Gutes passieren. Und das ist ein Programm, was extrem gut läuft, was für ländliche und strukturschwache Regionen tatsächlich konzipiert ist, in denen viele kleinere Organisationen sitzen. Und du musst dir aber vorstellen, wenn wir ein Förderprogramm machen, dann versuchen wir es tatsächlich möglichst breit zu formulieren. Nicht, weil wir es nicht anders könnten, sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Wir haben die Haltung, dass die engagierten Menschen eigentlich am besten wissen, wo sie Gelder einsetzen könnten. Und deshalb schreiben wir da nicht rein, ihr könnt dafür einen Stühle kaufen, aber keine Tische, sondern unser Ziel ist eigentlich zu sagen, wenn ihr noch einen Schrank braucht, dann ist der auch noch damit dabei. So, ne? Also jetzt ein relativ banales Beispiel, aber einfach zu schauen, wo drückt der Schuh in dieser Organisation. Und es ist nicht bei allen die veraltete Homepage, es ist nicht bei allem ein Vereinsheim, was das letzte Mal in den 70er Jahren angefasst wurde vom Mobiliar, oder es ist nicht bei allen das Thema Nachwuchs, die sagen, okay, wir wollen eigentlich mal eine Kampagne dazu machen, sondern das ist tatsächlich möglich. In diesem Programm, alles, was neues Engagement schafft, was Engagement, bestehendes Engagement würdigt, ist in diesem Programm erstmal möglich. Und deshalb diese sehr breite.
Du hattest ja das neue Programm Initiativ angesprochen. Das ist, glaube ich, auch offiziell noch nicht gelauncht bei euch, oder? Täusche ich mich? Genau.
Ich wollte euch mal ein paar Insider-Informationen jetzt feuern.
Ja, natürlich. Wenn wir dich schon mal dabei haben und unsere Zuhörer sollen natürlich auch Vorteile davon haben, wenn sie den Podcast auf jeden Fall schon zu dieser weitreichenden Minute gehört haben, dann kommt jetzt quasi das Goldnugget im Podcast. Das Lustige ist, wir beschäftigen uns ja ab und zu hier auch im Podcast mal über das Thema gesellschaftsbürgerlichen Rechts an der Stelle. Jetzt hast du gesagt, lose Verbände, die keine Struktur haben, so hast du es ja, glaube ich, mal ausgedrückt gehabt. Wie muss ich es mir denn vorstellen? Also ich habe jetzt eine Initiative, keine Ahnung was jetzt, sag mal, ich möchte jetzt den Seeotter retten, und möchte eine Bürgerinitiative gründen und habe dafür eine Bürgerinitiative gegründet. Das heißt, dann hätte ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir sind die Bürgerinitiative Rettet den Seeotter bei Buxtehude. Und dann würde ich jetzt dann hingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne eine Förderung, weil wir gerne irgendwelche Umweltschutzmaßnahmen umsetzen wollen. So würde es in der Theorie oder grob ablaufen.
So wird es, das hast du eigentlich gar nicht schlecht beschrieben. Ich freue mich sehr über Buxtehude. Ich weiß, dass das ein Wort für irgendwo ist, aber ich komme aus der Nähe von Buxtehude ursprünglich. Es gibt wirklich. Genauso wie du es beschrieben hast, funktioniert es. Und die Logik dahinter ist ja zu sagen, wir wollen ja keine Rechtsform fördern, sondern wir wollen Engagement fördern. Und Engagement ist eben auch vielfältig in seiner Verfasstheit. So, das kann in Kirchengemeinden stattfinden, das kann in GmbHs stattfinden, das kann in eingetragenen Vereinen, das kann in gemeinnützigen Vereinen stattfinden. Jetzt ist aber nicht jeder Verein gemeinnützig. Manche Vereine können keine Gemeinnützigkeit erlangen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Landfrauen. Die Landfrauen, wahnsinnig engagierte Frauen in ländlichen Regionen, die tolle Angebote aufs Land bringen, Referierende dorthin bringen, die da wirklich dafür sorgen, dass auf dem Land richtig was los ist. So, und die Landfrauen sind aber gleichzeitig, haben sie das Thema Berufsständischenvertretung mit in ihren Satzungen drin. Deshalb können sie nicht gemeinnützig werden, engagieren sich aber über die Maßen. So, und das müssen wir uns anschauen. Wir haben andere Organisationen, die haben aus historischen Gründen eine Rechtsform, dass für das gesamte Land nur ein e.V. da ist. Die haben aber so viele Untergruppen, das sind Dutzende von Untergruppen, die aber alle nicht antragsfähig wären bei uns, wenn wir nur gemeinnützige e.V.s fördern würden. Dann könnte ein ganzer Landesverband einen Antrag in der Mikroförderung stellen. Das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen Engagement fördern. Und deshalb schauen wir eben auch nach solchen Wegen, wie wir es rechtssicher hinbekommen, dass wir andere Konstrukte fördern können.
Jetzt kommt die Nerdfrage. Weiß das Finanzamt schon davon? Bei den Initiativen oder so weiter? Die sind ja mit was völlig Neuem konfrontiert, was sie noch gar nicht kennen. Das könnte die ja richtig verwirren.
Ja, das Risiko besteht, aber das lasst gerne unsere Sorge sein an der Stelle. Es gibt hier auch ein Vorläuferprogramm, das heißt Jung und Engagiert. Da haben wir was Ähnliches betrieben. Wir haben es nur fokussiert auf eine Gruppe von jungen Menschen und haben gesagt, das wollen wir gerne ausweiten, weil es uns auch wichtig ist, genau diese Diskurse zu führen. Wie kriegen wir das rechtssicher hin? Das ist ja was, wir wollen ja nicht immer mehr vom Gleichen machen als Stiftung, sondern wir wollen ja auch ganz bewusst uns mal Randbereiche anschauen und hier vielleicht auch den einen Schritt gehen, den andere vielleicht nicht gehen.
Das ist genau die richtige Einstellung, die ich manchem in der Sportbranche auch wünschen würde, nicht immer nur mehr vom Gleichen zu machen, sondern auch mal den Blick ein bisschen zu schärfen. Trotzdem haben wir jetzt viel über Mikroprojektförderung gesprochen, auch ein schönes Beispiel gerade gefunden. Kann ich denn als Verein eine Orientierung finden, was als Beispiele irgendwie? Habt ihr eine Sammlung, Best Practice-mäßig oder so, wo ich sage, oh, ich gucke mir mal 3-4 Projekte an und vielleicht finde ich ja irgendwie Inspiration, dann selber aktiv zu werden?
Das ist sehr unterschiedlich in den Förderprogrammen. Wir haben beim engagierten Land, kann man sich die Netzwerke zum Beispiel sehr genau anschauen. Da arbeiten wir mit vielen verschiedenen Projektpartnern zusammen. Die Mikroförderung findet ganz häufig bei uns über die Social-Media-Kanäle statt, dass wir hier einzelne Beispiele zeigen. Bei 100 mal digital ist es so, dass wir über die Community-Conventions, die wir dort regelmäßig machen, die Projekte mit darstellen. Da ist sicherlich noch nicht sind noch nicht alle Messen gesungen. Ich glaube, das kann man auch noch mal stärker darstellen. Das ist auch was wir vorhaben in nächster Zeit, die Projekte auch noch mal mehr für die Stiftung sprechen zu lassen und andersherum. Ich finde das schön, wenn man sich eine Orientierung findet. Wir haben auch eine Zeit lang mal mit dem Thema Musteranträge gearbeitet. Das kommt auch immer mal wieder. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Denken dann doch zu sehr auch einengt und dass wir dann auf einmal interessanterweise ganz viele Anträge haben, die sehr, sehr ähnlich lauten stattfinden. Und man sollte auch nicht unterschätzen, wie weit der Kollege ChatGPT mittlerweile in die Anstellung eindringt. Auch das vielleicht eure Hörerinnen und Hörer, wir haben da schon auch eine gewisse Expertise, das rauszufiltern.
Okay, das ist direkt meine Ansage.
Aber bei euch hören nur Leute zu, die das niemals 1:1 übertragen würden und immer ihre
Wir haben ja auch nie über ChatGPT und KI eine Folge gemacht. Niemals. Würden wir uns ja nie trauen.
Da ging es, glaube ich, sogar darum, Förderanträge zu machen oder so, ne? Also.
Ja, ich weiß nicht mehr, was da genau das Thema war.
Natürlich kann dir ChatGPT wunderbar helfen, einen Förderantrag zu strukturieren. Und jeder, das ist selbstverständlich. So, also das ist ein Handwerkszeug, wie andere Handwerkszeuge auch. So, es gibt nur, sag ich mal, Fortgeschrittene und Nicht-Fortgeschrittene. Und bei manchen Anträgen musst du dann manchmal schon auch schmutzen.
Ja, ja, aber man muss ja sagen, es ist ja trotzdem toll, wenn Vereine das schon so umsetzen, so weit digitalisiert sind, dass sie das als Tool erkennen. Also es macht ja auch Sinn. Also klar muss man natürlich ein bisschen individuelle Liebe machen, aber es gibt auch genügend, was man da ausfüllen muss, was man vielleicht nicht mit Liebe da reinfräsen muss. Aber Motivationsschreiben oder wo man die Förderung jetzt haben sollte, sollte schon noch bei Hand gemacht werden. Das merkt man dann schon noch. Ich hoffe, es wird dann auch lange so sein, dass man es merkt.
Ich springe auf den letzten Punkt, dann schließen wir das Thema Mikroförderprojekte oder Förderprojekte allgemein auch gerne ab. Und zwar, jetzt bin ich gefördert, Bürokratie beim Einreichen der Unterlagen oder so, ne? Also ist ja meistens, also ihr habt ja gesagt, vollkommen digital, sehr, sehr schön. Was wollt ihr sehen? Muss ich jede Cola belegen? Seid ihr ein bisschen lockerer drauf? Drückt ihr mal ein Auge zu? Wie kann ich mir das vorstellen? Stich für Bundesmittel wieder.
Ja, genau das richtige Stichwort. Es ist so, dass du legst dir wie bei anderen Portalen auch ein Nutzerkonto an. Da lädst du einmal deine, nehmen wir mal den gemeinnützigen Verein, da lädst du deine Satzung, dein Vereinsregisterauszug und deine Steuerbefreiung quasi vor. Das lädst du einmal in das Portal rein, gibst die sogenannten Vertretungsberechtigungen an, also wer kann für den Verein sprechen, wer kann rechtsverbindlich Verträge zeichnen. Das wird einmal von einem Team geprüft, dann wirst du freigeschaltet in die Antragstellung und das läuft quasi als digitaler Prozess ab. Du wirst durchgeleitet durch die Antragsmaske und dann hast du die Möglichkeit, wenn du deinen Antrag bewilligt bekommen hast, wirst du darüber eben auch über das Antragsportal und per Mail informiert. Und dann ist es natürlich so, dass du Kosten nachweisen musst. So, und um mal dein Beispiel im Catering zu bleiben. Natürlich sind wir verpflichtet, Sachen zu überprüfen. Das steht in den sogenannten allgemeinen Nebenbestimmungen für Projektförderung drin, zu denen wir auch gerne beraten, was du nachweisen musst und was nicht. Und auch da gibt es Grenzen für Catering-Kosten beispielsweise, um dabei zu bleiben. Und ich muss sagen, das ist auch in Ordnung, dass es diese Grenzen gibt. Es gibt Grenzen im Bundesreisekostengesetz beispielsweise. Und die Stiftung ist jetzt nicht dafür da, dass jeder Mensch, der sich dir bewegt, das mit einem Taxi tut, sondern natürlich den günstigsten Weg dann findet. Und deshalb, wenn wir über diese Grenzen reden, die sind nicht alle willkürlich oder die haben alle nur böswillige Hintergründe, sondern sie sind einfach auch dafür da, um Mittel sparsam zu verwenden. Und im Endeffekt, wenn ich sie sparsam verwende, dann können wir auch mehr Organisationen fördern. Und das halte ich schon für etwas wahnsinnig Wichtiges. Und deshalb, ja, du musst entstandene Kosten nachweisen. Wie gesagt, in dem ersten Schritt als reine Belegliste, also aufgelistet mit einer Rechnungsnummer. Und dann gibt es natürlich, wie bei allen anderen Dingen, wo öffentliche Mittel eine Rolle spielen, musst du Unterlagen aufheben im Original für eine Zeit X. So, und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die dann mal geprüft werden, ne, mit der sogenannten Tiefenprüfung. Auch das ist ein rechtskonformes Verfahren, was ich absolut sinnvoll finde.
Ich sehe schon Martins Finanzherz. Ja, ich wollte sagen. Ja, Martins Finanzherz geht auf. Ja.
Ja, nein, es gehört halt auch Ordnung dazu. Da sind wir dann, glaube ich, auch zu deutsch. Nein, aber es ist ja auch völlig recht, wie du auch schon gesagt hast, das ist ein Steuermittel. Dementsprechend, wenn das jetzt für Taxifahrten ausgegeben werden sollte, sollten wir natürlich das möglichst verhindern, weil es soll ja dem Zweck dienen und nicht dem Vergnügen. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch da ganz genau und sauber sein.
Perfekte Überleitung. Es muss dem Vergnügen dienen und eine Sache darf man am Rande nicht vergessen. Die DSE macht auch Forschung bzw. unterstützt Forschung. Da möchten wir jetzt gar nicht so drüber reingehen, weil ihr habt ja zig Studien, die bei euch auf der Webseite auch sind, die man sich alle angucken kann. Also wer da Spaß hat, nochmal was über das Thema ehrenamtliches Engagement zu lesen oder zu lernen, um zu gucken, wie ist da der Stand der Dinge, kann das gerne tun. Und wir packen dir unten in die Shownotes auch rein einen Link, wo du dann eben verschiedene Studien finden kannst. Also wenn du ganz viel Freizeit hast demnächst oder der Frühling vielleicht wieder kalt wird und du drinnen lieber eine Studie liest, dann mach das gerne mal.
Und falls du eher der Bild- und Audiotyp bist, es gibt auch für die meisten Präsentationen und YouTube-Videos dazu. Das heißt, du musst es auch nicht lesen. Also ganz entspannt bleiben. Aber da sind wir natürlich auch mittendrin eigentlich schon in einem anderen Bereich, über den wir jetzt ansatzweise schon immer mal gesprochen haben, nämlich das Thema Weiterbildung. Wir haben über Hilfe zur Selbsthilfe gesprochen, unter anderem das Wort. Ganz oft ist natürlich schon Ehrenamt und Beratung gefallen. Auch da ging es ja schon um die Bereiche ein bisschen Fortbildung. Vielleicht gehen wir das Thema mal anders an, weil wir sind ja auch ein Bildungs- und Beratungspodcast, der sich ja in vielen Vereinen darum kümmert, dass es vorangeht und wir sind jetzt bei weit über 100 Folgen und unsere Zuhörer wissen ja schon ganz viel. So. Und jetzt würde ich mal die Frage einfach andersrum stellen und sagen, was ist denn das, was die DSEE nicht beratungstechnisch für die Vereine macht?
Ui, da hast du mich aber erwischt, weil ich doch mein, das Schönste an meinem Beruf ist, mir diese Angebote mit ausdenken zu dürfen, die wir den Vereinen machen. Ihr hattet es erst schon mal angesprochen und vielleicht ist das nochmal ein Punkt, wo ich auch nochmal darauf hinweisen kann, wie wir arbeiten. Also wir haben gar nicht den Anspruch, alles selber zu machen, sondern ich verstehe die DSEE tatsächlich eher als ein großes Netzwerk. Wir haben nun mal den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir finanziell so ausgestattet sind, wie wir ausgestattet sind, ein zentraler Akteur sicherlich sind und wahrscheinlich auch weiter werden auf dem Markt der Beratung für Engagement und Fort- und Weiterbildung. Ich denke, wir müssen aber das, was hier entsteht, dafür nutzen, andere mitzunehmen, andere Organisationen mitzunehmen und auf deren Angebote zu verweisen. Und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Nehmen wir mal das Thema Organisationsentwicklungsberatung zum Beispiel. Wir haben jetzt indigen keinen Pool an Organisationsentwicklerinnen und Entwicklern, die wir zur Verfügung stellen können. Aber wir haben zum Beispiel Angebote gemeinsam mit der Schmiedstiftung gemacht. Und die Schmiedstiftung macht genau das. Sie stellt pro bono Organisationsentwicklungsberatung zur Verfügung. Und ist ein ganz toller Partner. Und ich glaube, von diesen Partnerschaften brauchen wir viel, viel mehr, weil der Markt da ist, auch vom Pro-Bono-Engagement, wo wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir sein wollen, überhaupt dieses Thema Pro-Bono-Engagement in Deutschland bekannt zu machen. Und ich denke, das ist der nächste Schritt, den wir als DSEE auch machen, andere zu zeigen, die Engagement und Ehrenamt zu unterstützen und unsere Reichweite dafür nutzen, diese Angebote bekannt zu machen.
Dann erklär uns doch mal bitte kurz das Thema Pro-Bono. Engagement.
Das mache ich sehr gerne. Pro Bono Engagement ist etwas, wo Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, ihr Wissen, was sie beruflich erworben haben, kostenfrei zur Verfügung stellen. Das findet ganz häufig zum Beispiel im Bereich der Rechtsberatung auch statt. Also große Kanzleien sagen, sie stellen einen Teil der Arbeitszeit ihrer Mitarbeitenden zur Verfügung, um Organisationen zu beraten, die sich das vielleicht nicht leisten können. Oder im Bereich der Organisationsentwicklung, wo sich Organisationsentwickler sagen, ja, ich mache das gerne, ich mache das beruflich und ich tue mich aber mit einer Runde von Leuten zusammen, die Lust haben, NGOs zu beraten, weil sie glauben, dass NGOs ihre Arbeit mit ihrer Unterstützung noch besser machen können, aber das Budget nicht hätten, sich Organisationsentwickler leisten zu können. Also auch eine Form von Engagement.
Dann würde mich ja an der Stelle jetzt mal brennend interessieren, die DSEE ist ja die, glaube ich, erste und einzige nationale Stiftung, sag ich mal, die über alle möglichen ehrenamtlichen Projekte zugreift. Jetzt kommen wir ja schon schwerpunktmäßig aus dem Sport, beschäftigen uns also sehr stark mit Landessportbünden, mit Fachverbänden und solchen Themen. Und es ist ja immer wieder ein Thema, dass natürlich da auch viele Leistungen relativ identisch angeboten werden, weil natürlich jeder, sag ich mal, eine oder zwei Personen hat, die dann nochmal beratend tätig ist und, sag ich mal, so eine Rudimentärberatung macht. Du hast jetzt gesagt, ihr wollt Partner ja einbinden. Vielleicht kannst du einmal sagen, wie du grundsätzlich dazu stehst, weil, ich sag mal, in dem System wird sich ja jetzt auch absehbar erstmal nichts ändern. Trotzdem ist es ja nicht wirklich effizient, das so zu betreiben, auch aus eurer Sicht, weil ihr natürlich jetzt eine andere Möglichkeit habt, einfach Themen auch nach vorne zu pushen und da entsprechend Know-how einzubinden, wie es vielleicht kleinere Verbände es gar nicht tun können.
Ich weiß nicht, ob ich das teile, dass das nicht effizient ist. Wir haben, ich glaube, der Markt ist so groß und er wird aber überhaupt nicht bedient, gerade weil viele Angebote nicht bekannt sind. Und wenn ich sehe, dass viele Organisationen auf uns zukommen, das sind ganz häufig Organisationen ohne große Dachverbandsstrukturen, die auf uns zukommen. Und die über die Dachverbandsstrukturen tolle Angebote erhalten, die erhalten die in der Regel auch über die Dachverbände. Und deshalb ist es auch wichtig, dass dort diese Unterstützung und Beratung stattfindet, weil sie an vielen Stellen auch nochmal viel spezifischer auf den Engagementrahmen bezogen sein kann. Natürlich hat der Sport wahnsinnig ausgeprägte Strukturen in Deutschland, die auch Beratungsstrukturen mit umfassen. Deshalb sind da unsere Angebote vielleicht weniger interessant als für kleinere Organisationen ohne Dachverbandsstrukturen. Was nicht heißt, dass nicht auch Sportverbände auf uns zukommen, das ist ja klar. Ich glaube, wir überschätzen aber völlig das Wissen um Unterstützungsmaßnahmen im Engagement in Deutschland. Als wir angefangen haben, Online-Seminare zu machen, das weiß ich noch ganz genau, da haben wir was zum Gemeinnützigkeit, Erweiterung der Gemeinnützigkeit gemacht, also neue Gemeinnützigkeitszwecke, was bedeutet das überhaupt alles und so weiter. Da haben wir reihenweise Briefe bekommen, also Briefe, jetzt kann man so fast ein bisschen romantisch, E-Mails bekommen, wo Leute gesagt haben, das ist ja toll, dass das mal jemand macht. Und ich habe da gesessen und gedacht, naja, also eigentlich kenne ich auch schon 10 Organisationen, die das auch machen, die Reichweite aber nicht haben. So, und deshalb glaube ich, dass der Markt tatsächlich groß genug ist und dass wir über kluge Kooperationen nachdenken müssen, auch zwischen Bund und Landesstrukturen, wofür welches Geld zur Verfügung gestellt wird. Das ist unsere Verantwortung, glaube ich, gerade auch mit Landesstrukturen. Und da muss man sagen, dass die Digitalisierung natürlich auch mal wahnsinnig viel verändert hat. Also wenn ich heute als Bundesland ein Angebot mache, ein digitales Fortbildungsangebot, dann schalten sich da Leute aus Bayern dazu und aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen und aus allen möglichen Bundesländern, wo das früher, als es noch keine Online-Veranstaltung gab, und wir tun ja immer so, als wäre das jetzt irgendwie 100 Jahre her, das ist nicht 100 Jahre her, da haben die vor Ort, haben die 10 Vor-Ort-Veranstaltungen gemacht, da waren quasi nur Landeskinder. So, und die wurden dann schön gezählt und gesagt, ja toll, ihr wohnt ja in Rheinland-Pfalz oder in NRW oder wo das auch immer gewesen ist. Und dann kann ich sagen, jo, da sind die Landesmittel gut verwendet worden. Das kannst du heute überhaupt nicht mehr nachprüfen, wer sich von wo einschaltet. Und deshalb müssen wir, glaube ich, eher schauen, wie kriegen wir gute Unterstützungsketten für Engagierte hin. Denn auch unsere Erfahrung ist, Engagierten ist es im Zweifelsfall egal, wo ihre 500 Euro oder 2000 Euro Fördermittel herkommen oder wo ihr Seminar herkommt. Es muss eine gute Qualität haben und es muss das ernst nehmen, was ich vor Ort tue. Und dabei möchte ich unterstützt werden. Mir passiert das immer auf Infoständen, dass Leute auf mich zukommen und sagen, oh Mensch, in Lea, da gibt es auch so eine Engagementbeauftragte. Das ist dann doch eine von euch. Und ich sage, nee, das ist keine von uns. Das ist eine völlig andere Struktur. Aber will ich Ehrenamtlichen das zumuten, das alles zu durchdringen? Sondern wir müssen einen einfachen Weg finden, wie kommen Leute an Unterstützung ran, die sie bei ihrem Tun vor Ort weiterbringen können.
Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht so gut, mal diese Sportbubble zu verlassen. Und wir hatten jetzt den Bogen wieder zum Anfang, die BAGFA einmal angesprochen, also die Bundesarbeitsgemeinschaft für Freiwillige Agenturen. So ein Thema Freiwillige Agentur ist ja auch was, was wenige Sportvereine wirklich irgendwie nutzen. Portfolio haben und es gibt, glaube ich, 500 Stück oder mehr in Deutschland, also es gibt ein riesiges Netzwerk und gerade, das ist jetzt so ein bisschen off-topic hier, aber das ist gerade, wenn ich über Gewinnung von Ehrenamtlichen spreche oder von diesem spontaneren, kleineren Engagementformen, dann kann ich natürlich auch mal dahin gehen und versuchen, jemanden außerhalb meines Vereins anzusprechen. Der wird jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt sofort mein Kassenwart oder mein Übungsleiter, aber vielleicht hilft er mir ja mal, das Vereinsheim neu zu streichen oder sowas.
Ja, ich kann oute mich gerne als Fan von Freiwilligenagenturen. Genau diese Kooperation brauchen wir, weil Freiwilligenagenturen dich einfach dazu bringen, auch über den eigenen Tellerrand rauszuschauen und vor allen Dingen viele von den Freiwilligenagenturen auch inklusiv arbeiten. Das heißt, häufig eine hohe Diversitätsorientierung haben, sehr breite Netzwerke haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, das zusammenzubringen. Gerade auch, wenn wir davon ausgehen, dass Leute heute häufiger umziehen als früher, dass sie einfach eine zentrale Anlaufstelle eben auch nutzen und auch digitale Anlaufstellen nutzen, um wieder Engagement zu finden vor Ort. Ich glaube, da steckt noch ganz viel Musik tatsächlich in solchen Kooperationen.
Okay, dann versuche ich nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also ja, wir haben über Beratung gesprochen, über Fördermittel gesprochen. Wir haben das Thema Weiterbildung angerissen. Ne? Also, dass man bei euch auch Content bekommt, den man entweder sich ja, on demand angucken kann oder auch nachlesen kann, also auch die Studien gehören dazu oder auch eben über Webinare, hast du gesagt, und ihr baut Kooperationen auf. Und das Thema Weiterbildung und Kooperation passt natürlich auch wunderbar zu unserem nächsten Thema, ein Riesenprojekt, was ihr gerade zusammen mit der Europameisterschaft, die in diesem Jahr stattfindet, durchführt, und zwar das Thema Volunteer Academy. Vielleicht schwenken wir mal unseren Blick auf den Sommer, der vor uns steht. Denn wir hatten, ja, ich glaube im letzten Jahr auch mit der Corinna Merkner jemanden da, die das Volunteer-Programm der Euro 2024 aufsetzt und haben da gelernt, es werden 16.000 Volunteers gesucht, beziehungsweise ich gehe ganz stark davon aus, sie sind mittlerweile alle gefunden. Und die werden diesen Sommer in Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft dabei helfen, dass es einen reibungslosen Ablauf gibt. Und als Teil der Wertschätzung bzw. auch der Fortbildung habt ihr zusammen mit der Euro 2024 die Volunteer Academy gegründet. Vielleicht erklärst du doch mal, was ist die Volunteer Academy oder Akademie?
Ich wollte gerade sagen, erstmal muss ich, falls Kolleginnen und Kollegen zuhören, sagen, das heißt Volunteer Akademie. Da gehe ich allen mit auf die Nerven, so auch euch beiden. Die Volunteer Akademie ist eine Idee, die tatsächlich in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium entstanden ist. Das Bundesinnenministerium schaut ja, dass es ein buntes Begleitprogramm auch gibt, fördert hier verschiedene Vorhaben im Zuge der EM-Beteiligungsvorhaben. Und eins davon ist die Volunteerakademie, einfach mit dem Gedanken zu sagen, wir wollen eben, dass neben dem Profifußball natürlich das Ganze auch als einfach ein Fest des Engagements gefeiert wird. Ne? Dass Menschen sichtbar werden, die sich im Breitensport engagieren. Wir haben es heute schon häufiger angesprochen, die als Platzwarte unterwegs sind, die Jugendtrainerinnen sind. Und das wollen wir sehr sichtbar machen. Und ein Teil davon ist eben dieses große Volunteerprogramm. Und wir haben die Überlegung zu sagen, was kann eigentlich neben der Qualifizierung der Volunteers für ihren Einsatz, der selbstverständlich von den Organisatoren in sehr guter Qualität stattfindet, haben wir gesagt, was können wir denen eigentlich noch mitgeben? Und du hast es eigentlich schön formuliert eben, Anerkennung durch Fort- und Weiterbildung. Denn wir wollen natürlich, dass Menschen, die hier als Volunteers unterwegs sind, die schnuppern Engagementluft, die stellen mal fest, wie großartig ist es eigentlich, mit Menschen gemeinsam etwas zu tun. Und die wollen wir natürlich nicht wieder von der Hake lassen nachher und sagen, ihr seid doch im Grunde genommen die geborenen Engagierten, wenn ihr es nicht heute schon seid, für morgen und für übermorgen. Viele von denen sind natürlich auch schon engagiert. Und wir wollen Fachwissen mitgeben für Engagement. Wir wollen Angebote machen, Bildungsangebote machen zu guter Öffentlichkeitsarbeit, zu den Themen, die wir heute angesprochen haben, ne, zu Vereinsrechtsfragestellungen, zu Vorstandsnachfolge. Und wir bieten eben in Kooperation mit den 10 Host Cities der EM auch vor Ort Angebote, vor Ort Bildungsangebote statt an. Das sind teilweise Sprachkurse, das sind gemeinsame Events, die Volunteers machen, um eben sich über das Thema Engagement auszutauschen. Das sind Erste-Hilfe-Kurse mit dabei. Also alles Dinge, die eben durch die Förderung des Bundesinnenministeriums hier einfach nochmal möglich sind, um Volunteers an verschiedenen Stellen zusammenzubringen und sie fortarbeiten zu.
Damals, wo Corinna bei uns im Podcast war, die Frage gestellt gab, was denn langfristig für die Vereine rausspringt. Damals konnte sie die Frage noch nicht so richtig beantworten. Ob gewollt oder ungewollt, lasse ich jetzt mal außen vor. Aber ich sag mal, es war ja auch noch früh und damals war ja noch auch ein früh, sehr früher Diskussionsstatus zu dem Thema. Deswegen wollte sie damals, glaube ich, auch noch nicht mit der Information rausrücken, dass da vielleicht was passieren könnte. Jetzt sind wir alle schlauer nach dem Jahr. Trotzdem ist natürlich die Euro, das merke ich ja am eigenen Leibe, natürlich nur ein begrenztes Event. Wir haben jetzt nur noch, ich weiß gar nicht, wie viele Tage, also es sind jetzt noch knapp über 50 Tage Aufnahme, Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, dass es losgeht. So, die 16.000 Volunteers, die starten jetzt zunehmend, es werden immer mehr. Dann sind 4 Wochen Turnier, dann gibt es noch ein Abschlussevent für die Volunteers und dann ist es vorbei. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir in dem 1,5 Monaten, 2 Monaten die Leute natürlich überzeugen können, dass sie sich langfristig im Verein engagieren. Aber jetzt setzt ihr natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit natürlich an der Stelle auch rein in die ganze Akademie. Und jetzt ist ja schon ein bisschen die Frage, was habt ihr denn mit dem Ding langfristig vor? Was plant ihr? Also wohin soll es gehen? Ihr habt jetzt wertvolle Inhalte ja gesammelt und wäre ja schade, die im Schrank zu lassen oder digital auf der Datenbank.
Kann ich dir nur zustimmen. Das sehen wir genauso. Deshalb ist diese Volunteer-Akademie technisch so angelegt, dass wir natürlich während des Zeitraums der EM exklusive Angebote für die Volunteers haben, dass wir aber diese Akademie weiterentwickeln können zu einer Bildungsplattform, die Bestand hat und die auch zukünftig Heimat unserer Bildungsangebote wird und auch Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, entweder für größere Sportevents oder nehmen wir mal andere Beispiele, Kirchentag könnte etwas sein, ne? Also überall dort, wo Volunteering stattfindet, wollen wir auch Kooperationsangebote machen und wie gesagt, sie wird eben auch Heimat werden unserer Bildungsangebote.
Das heißt, jetzt produzieren die Städte quasi Inhalte oder machen Leistungen, erbringen Leistungen vor Ort, wie so ein Erste-Hilfe-Kurs und ihr stellt aber eure Webinare zum Beispiel auch dort ein.
Genau. Und verschiedene weitere Leistungen. Ne? Da sind verschiedene Quizzes dabei, Schaubilder, alles Mögliche. Wir nehmen immer Inhalte, die, sag ich mal, für die Breite des Engagements interessant sind. Das ist grundsätzlich unser Fokus bei den Bildungsangeboten. Also wir werden nicht der Freiwilligen Feuerwehr beibringen, wie man einen Schlauch aufräumt oder dem NABU, wie man eine Wildblumenwiese anlegt. Das können die selber am besten, sondern wir können diese Metathemen sehr gut machen. Wir können rechtliche Themen abbilden, wir können Versicherungsthemen abbilden, wir können Themen zu guter Öffentlichkeitsarbeit abbilden, Diversitätsorientierung, Mitgliedergewinnung, Digitalisierung von Vereinsstrukturen, also alles das, was Engagement trotz dieser großen Vielfalt eben inhaltlich auch verbinden kann.
Und die Hypothese am Ende ist aber auch, dass Personen, die sich weiterbilden, qualifizieren, Engagement, Blut lecken quasi, motiviert bleiben und danach auch in Vereinen, in Initiativen und Projekte reingehen und sich gedacht haben oder denken, ja, das Wissen muss irgendwo hin, ich engagiere mich jetzt weiter.
Entweder ich engagiere mich weiter oder ich engagiere mich weiterhin in dem, was ich bis dahin auch getan habe, mit vielleicht einer neuen Qualität und einem Wissen, dass Partner da sind, die mir bei Hürden zur Seite stehen. Ich glaube, auch das kann ein sehr guter Effekt sein. Deshalb freuen wir uns auch, dass wir bei den Events, den Host Cities mit dabei sind, dass wir dort mit vorgestellt werden, dass wir die Volunteers vor Ort kennenlernen. Und wir freuen uns eigentlich schon, dass sich schon mehrere hundert bei uns schon jetzt registriert haben. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Stand und der Kooperation.
Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, es ist erstmal nur exklusiv für die Volunteers der Euro freigeschaltet. Verstehe ich das richtig an der Stelle?
Es gibt Angebote, die du auch als Nicht-Volunteer mit sehen kannst. Aber natürlich ist es erstmal etwas, wo wir versuchen, im Schwerpunkt die Volunteers zu erreichen.
Okay. Weil wir reden ja immer noch darüber, und das muss, glaube ich, jedem auch klar sein, erstmal über in gewisser Weise eine Gewinnungsplattform für Vereine, die langfristig engagieren sollen. Das heißt, das muss man wahrscheinlich schon nochmal etwas vom Konzept auch umstellen, weil das ja, wenn man das langfristig für Vereine, Initiativen und so weiter nutzen möchte, dann sind die Leute ja gegebenenfalls schon engagiert in dem Moment, oder verstehe ich das falsch? Oder wird das vielleicht,
also als Gewinnungsplattform würde ich es tatsächlich nicht beschreiben. Also ich würde es wirklich als Bildungsplattform beschreiben, die mich in meinem Engagement stärkt, egal ob ich neu starte oder ob ich länger dabei bin und mir Unterstützung in vielen Punkten fehlt oder auch eine Neuorientierung, ich übernehme vielleicht eine neue Funktion innerhalb einer Organisation, dann sind das Fragen, zu denen ich dort gute Angebote finde.
Gibt es denn schon ein Datum, wann man damit rechnen kann, dass das für die Allgemeinheit in etwas veränderter Form ausgerollt wird, oder kann man dazu aktuell noch nichts sagen?
Das wird auf jeden Fall in diesem Jahr noch stattfinden.
Okay, das ist ja eine Aussage, da bin ich ja gespannt.
Ja, und dann gebe ich doch direkt mal einen ganz schönen Werbetipp mit für alle, die nicht bis zum Ende dieses Jahres oder wie auch immer das sein mag, warten möchten. Bei uns gibt es ja hier immer alle 2 Wochen neuen Content. Darauf kannst du dich auf jeden Fall weiter verlassen. Und wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass wir sehr stolz sind, dass wir Teil der Volunteer Akademie sind, dass ihr nämlich als DSEE entschieden habt, dass das sinnvoll ist, was wir hier tun, und dass wir mit einigen von unseren Podcast-Episoden auch da vertreten sind und dass die Volunteers dementsprechend auch den Podcast lauschen können, weil wir euch auch dafür brennen, dass unsere Themen und unser Wissenstransfer und solche Gespräche wie heute eben in der Masse landen und eben wirksam werden.
Ich überdenke die Kooperation natürlich nochmal nach euren investigativen Fragen hier heute.
Das schneiden wir raus, keine Sorge.
Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Das ist eine schöne
Sache. Warte mal, ich habe da noch eine schwarze Liste, die habe ich extra weggepackt, die kommt jetzt gleich raus.
Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir auch jetzt mit Blick auf die Uhr schon ein ganz gutes Stückchen geplaudert hier und sind fertig. Ich weiß aber, dass der Martin zum Abschluss auch noch ein Zitat rausgesucht hat aus einem Interview. Und Martin, ich überleite dir das quasi, damit du das einmal anbringen kannst.
Ja, genau. Das habe ich auf der eurer Webseite der Tag gesehen. Das hat die Frau Anne-Katharina Friedrich als Referentin für Engagement und Ehrenamt einmal zitiert. Und als ich das gelesen habe, bin ich ja fast vom Glauben abgefallen, muss man sagen. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich lese es einfach mal vor, und man muss das immer auf der Zunge zergehen lassen. Als Bundesstiftung arbeiten gemeinsam wir mit den verantwortlichen Institutionen daran, die Entbürokratisierung im Ehrenamt voranzutreiben. Das Wort Entbürokratisierung vorantreiben, das höre ich immer sonst aus Wahlkampfslogan. Aber jetzt ist das Interview ja schon ein paar Tage her. Jetzt möchte ich natürlich auch Resultate sehen. Also ihr seid jetzt auch 4 Jahre ja quasi eine Legislaturperiode am Arbeiten. Und jetzt würde ich mal sagen, gibt es denn schon erste Fortschritte, oder woran arbeitet ihr denn, dass wir das in der Realität auch sehen und spüren?
Ja, das ist tatsächlich ein riesiges Thema. Ich will jetzt nicht mit den dicken Brettern anfangen, also wenn wir tatsächlich in Wahlkampf reden, stimme ich dir völlig zu. Ich glaube, ein ganz großer Vorteil dieser Stiftung ist es, dass wir sehr viel im Kontakt mit Engagierten sind und dass die Bundesministerien, die uns tragen, dieses Wissen von uns auch vermittelt bekommen. Und das kann ich mal sehr authentisch sagen. Das ist etwas, was alle drei Häuser sehr, sehr interessiert. Mit welchen Sorgen kommen Engagierte zu euch? Wo drückt der Schuh? Und wir haben als Stiftung, wenn wir das noch besser auswertbar gestalten, meines Erachtens eine riesige, riesige Chance, hier ganz nahe an Entscheiderinnen und Entscheider ranzukommen. Es ist natürlich schwierig zu sagen, was ist jetzt auf uns zurückzuführen in diesen 4 Jahren. Also müssen wir uns auch mal nichts vormachen. 4 Jahre auch einer Gründung einer Stiftung, wo Kommunikationswege jetzt erstmal entstehen müssen. Das sind jetzt ist jetzt noch keine lange Zeit, uns mit diesem riesigen Thema zu beschäftigen. Wir sehen Fortschritte zum Beispiel in diesem Thema Wegfall der Schriftformerfordernis, zum Beispiel bei Bundesförderung, kann ich jetzt ganz klar bei uns sagen, dass wir den Förderprozess digital abbilden können und nicht noch eine Kurzfassung ausdrucken und abzeichnen und so weiter. Das war die ersten beiden Jahre so. Das will ich jetzt nicht als Erfolg der Stiftung verbuchen, das wäre absolut vermessen. Aber ich sage, dass da Dinge sich absolut bewegen. Zuwendungsempfängerregister, was entsteht, noch einige Fragezeichen. Auch dazu haben wir Informationsveranstaltungen angeboten, die jedes Mal mit 400 Engagierten sehr, sehr gut besucht waren, die ja uns ihre Fragen gestellt haben. Aber natürlich sind hier auch Dinge im Gemeinnützigkeitsrecht zu reformieren, die nicht von heute auf morgen passieren. Ich glaube, dass wir gut gestartet sind mit dem Thema, dass wir diese engen Bande zu den Bundesministerien haben und dass wir gehört werden und hier im besten Sinne auch als Verstärker der Engagierten agieren können.
Ich habe so ganz zum Abschluss noch ein ganz, ganz dickes Brett, wo du von dicken Brettern gesprochen hast. Ich warte ja noch auf eine Engagementstrategie des Bundes beziehungsweise in Kooperation mit dem Bund für Deutschland.
Ja, da brauchst du gar nicht mehr allzu lange zu warten. Wir waren ja Partner der Bundesregierung auch gemeinsam mit anderen beim Prozess des Entstehens dieser Engagementstrategie. Und wir haben in vielen Foren mit Engagierten diskutiert, haben hier viele Veranstaltungen dazu gemacht, haben viel auf dem Schriftweg ganz niedrigschwellig bekommen. Und diese Engagementstrategie, diese Empfehlungen sind im letzten Engagementtag der Bundesministerin überreicht worden. Und wir wollen den Prozess sehr gerne weiter mit begleiten, die auch Engagementstrategien der Länder. Und es sind hier, glaube ich, viele Fragen noch zu beantworten, wie diese Dinge miteinander wirken. Und man muss sich, finde ich, bei solchen Strategien ja auch immer entscheiden, soll eine Strategie 500 Seiten haben oder 50? Oder was soll davon überprüfbar sein? Wir sind, glaube ich, ganz gut beraten, sie möglichst konkret zu formulieren. Und das ist auch das, was die Engagierten uns quasi auch als Hausaufgaben immer wieder mitgegeben haben, Dinge so konkret wie möglich zu machen. Und trotzdem muss man einige Dinge auch einfach überprüfen. Das sind auch Sachen bei, die sind rechtlich überhaupt nicht möglich. Die würde ich mir auch wünschen, die funktionieren aber nicht. Ne? Also dieser Abgleich muss auch wiederum stattfinden. Und dafür haben wir eben die verschiedenen Rollen. Aber ich glaube, es ist ein sehr partizipatives Verfahren gewesen, wie diese Strategie entwickelt wurde. Und ich freue mich drauf, das auch weiter mitzuleiten.
Das klingt auf jeden Fall mal sehr, sehr gut. Ich freue mich drauf, wenn da die ersten Informationen nach außen dringen. Und ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch was draus machen, denn ich glaube, da sind wir drei uns zumindest einig, ohne Ehrenamt wird es aktuell noch nicht funktionieren in der draußen in der Zivilgesellschaft. Von daher tun wir unser Bestes, dass die Jungs und Mädels und alle dazwischen, die draußen Gas geben, dass wir so sind und dass Deutschland so ist, das auch weiter tun können. Ich sehe euch nicken, das ist schon mal gut.
Ich bin gespannt, wann es soweit ist. Auf jeden Fall klingt das schon wieder nach einer neuen Podcast-Folge, wenn der Tag X gekommen ist. Werden wir uns bestimmt diesem Thema widmen. Pascal brennt ja förmlich schon unter den Nägeln, wie ich gerade feststelle.
Also Engagementstrategie, ich plaudere ja aus dem Nähkästchen. Ich arbeite im Landesverband. Wir versuchen gerade einen Beteiligungsprozess zu starten mit dem Ziel, das für unser Land durchzuführen. Von daher, das ist nicht ganz so einfach. Das ist sehr, sehr komplex und trotzdem auch sehr, sehr schön, da mitzuwirken. Und genau, deswegen freut es mich tatsächlich wirklich, dass da mal Informationen zukommen. Und dann schauen wir weiter. Aber ich glaube, wir schweifen so ein bisschen schon wieder ab vom Thema. Ich würde trotzdem zum Schluss nicht nur dir danken für deine Zeit, Henning, die du heute mit uns verbracht hast hier. Und ich glaube auch wirklich, dass auch wenn die Podcast-Episode jetzt doch wieder sehr, sehr lang geworden ist, dass da doch für den einen oder anderen auch was dabei war an nützlichen Informationen. Wir haben über so viele Dinge gesprochen und können wirklich nur dazu ermutigen, eure Hilfestellung bei der DSEE zu nutzen. Also von der Hotline haben wir ja schon gesprochen, die ab morgen gar nicht mehr stillstehen wird oder vielleicht sogar heute schon ins Glühen kommt. Bis hin auch zur Volunteer-Akademie. Also wenn du selber als Volunteer auch mit dabei bist, dann schau gerne rein. Nicht nur, weil wir da mit dabei sind, sondern weil das wirklich sinnvolle Dinge sind. Und zum Abschluss, Henning, würde ich dir gerne nochmal das Wort geben. Hast du noch irgendwas, was du den VereinsvertreterInnen da draußen mitgeben möchtest? Ist dir heute irgendwas zu kurz gekommen? Wie kann man dich am besten erreichen, wenn man noch Fragen hat? Irgendwie sowas.
Gerne. Also ich kann eigentlich nur du hast ja ein bisschen als Befürchtung geäußert, dass die Hotline gar nicht mehr stillsteht. Ich würde es eher als Erwartung formulieren wollen. Wir freuen uns tatsächlich immer sehr darüber, viel von Menschen zu erfahren, die sich engagieren. Wenn ihr euch mit euren Fragen, euren Sorgen, euren Nöten an uns wendet, können unsere Angebote praxisnah und besser werden. Das ist einfach so. Also wir werten das wirklich aus, was von euch kommt. Und damit gestaltet ihr die Stiftung auch ein Stück weit mit. Damit gestaltet ihr auch unsere Publikationen mit. Damit gestaltet ihr unser Fortbildungsangebot mit. Wir möchten wirklich wissen, wo bei euch der Schuh drückt und wie wir unsere Angebote so machen können, dass ihr sie gut wahrnehmen könnt und dass wir keine neuen bürokratischen Hürden aufbauen. Deshalb ne, wie hieß es früher mal, diesen neuen Live-Quiz, kommt in die Leitung, Freunde. Also,
und Leitung 20 ist der Treffer, ja, oder was? Ja.
Ja. Bei uns sind alle Leitungen, etwa. Deshalb
es gibt ja nur eine.
Wirklich sehr, sehr von euch zu hören und kommt auf uns zu.
Telefonnummer in den Shownotes, ne? Weißt du ja.
Genau. Ja, also jetzt müssen wir noch die offiziellen Callzeiten festlegen. Unser Podcast kommt 5 Uhr morgens raus. Das heißt, die ersten werden wahrscheinlich so früh schon bei euch anrufen. Wird man sehen. Nein, alles Spaß. auf jeden Fall super, super vielen lieben Dank, glaube ich, für dieses großartige Interview. Also auch ich habe heute einiges gelernt. Ich tausche mich ja, das kann man ja auch mal hier so hinter den Kulissen jetzt auch sagen für die Zuhörer. Ich tausche mich ja mit Pascal hier immer so ein bisschen intern noch auf während des Interviews und hat er geschrieben, hier, wir haben die in die Zeit, ich habe gesagt, scheißegal, wir machen das jetzt einfach bis zum Ende durch, egal wie lange das jetzt dauert heute. Ich hoffe, dass ihr natürlich heute ganz, ganz viel Spaß bei der Geschichte habt. Ich hoffe, dass du, Henning, ganz viel Spaß heute bei der Geschichte hast und auch denkst, das war gut investierte Zeit außerhalb des Ehrenamts oder vielleicht auch irgendwie doch Ehrenamt, man weiß es nicht genau. Oder irgendwo dazwischen. Ja, und können einfach nur an der Stelle natürlich nochmal ermutigen, also teilt diese Folge natürlich gerne mit allen, die SEE noch nicht kennen. Es ist sicherlich sinnvoll, an der Stelle mal reinzuhören, weil das Angebot schon nochmal, aus meiner Sicht zumindest, nochmal ein Zacken schärfer ist und ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken? Also es ist, man merkt, er bewegt sich, so würde ich es mal formulieren. Es sind keine eingefahrenen Strukturen, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin, sehr viel neue Inspiration auch. Selbst ich habe einiges gesehen, was ich mir nochmal näher angucken möchte. Pascal, weiß ich nicht, der weiß sowieso alles, der ist raus, aber da freut er sich gleich wieder und sagt so, nein, noch nicht ganz. Okay, auf jeden Fall vielen lieben Dank, Henning, für deine Zeit und wir freuen uns, auf jeden Fall auch von eurer Stiftung zu hören. Wir haben im Vorgespräch schon gehört, dass wir vielleicht mit dem einen oder anderen nochmal reden müssen, auch bei euch, zu anderen Themen. Jetzt hat Pascal das nächste Thema aufgemacht. Ich glaube, wir bleiben in Kontakt. Es ist sinnvoll, dass wir vielleicht in die eine oder andere Folge nochmal aufnehmen und vielleicht gucken wir uns auch mal ein Thema zusammen nochmal näher an. Also wenn ihr weiter Interesse habt, auch nach der Kooperation und nach diesem harten Interview heute mit all den ganzen schwierigen Fragen noch mit uns zu sprechen, dann würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen an der Stelle.
Jederzeit gerne. Ich danke euch sehr herzlich. Hat Spaß gemacht.
Und falls du jetzt zum ersten Mal heute zuhörst und dir die Folge gefallen hat, dann bitten wir dich genau jetzt um 2 Gefallen. Zum einen abonniere diesen Podcast in deiner App, das weißt du bestimmt, wie das geht. Und dann zum zweiten empfehle anderen noch gerne diesen Podcast weiter, wenn du denkst, dass er einen echten Mehrwert für diese darstellt. Und wenn du immer auf den neuesten Stand sein möchtest, dann kannst du natürlich auch gerne unserer Facebook- oder unserer Instagram-Seite Folgen einmal Vereinsstrategen nur eingeben. Hier hast du dann natürlich auch die Möglichkeit, uns zu schreiben, aber sonst natürlich gerne, und das ist unsere bevorzugte Variante, weil es besser zu lesen und schneller zu antworten ist einmal eine E-Mail an info@vereinstrategen.de zu senden. Da lesen wir alles, geben dir schnell Feedback zu allem, was du halt hast, Anmerkungen, Wünsche, Fragen. Ja, und damit sind wir jetzt nicht, ich würde sagen, schon am Ende, weil es war ja doch relativ lang, aber damit sind wir jetzt am Ende. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Ende auch gehört hast. Wir hören uns hoffentlich dann auch in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.